Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute zu später Stunde über eines der heikelsten Themen sprechen wollen, das es in der deutschen Politik gerade gibt, nämlich den Umgang mit der AfD. Und es ist Peter Tauber, der eine für viele Beobachter bis dato eigentlich undenkbare Wende vollzogen hat, als er nämlich die Brandmauer zwischen Union und AfD kürzlich direkt angegriffen hat. Der Eindruck, alle gegen die AfD, sagte er in einem viel beachteten Interview mit den Kollegen vom Stern, glaube ich, war es. Dieser Eindruck muss unbedingt vermieden werden. Und weiter, wir müssen über einen neuen Umgang mit der AfD nachdenken, eine Politik der roten Linien, die es dann auch erlaubt, Beschlüsse zu fassen, denen die AfD zustimmt. Und dann darf auch nicht jedes Mal die Nazi-Keule geschwungen werden. Ich würde mal sagen, das ist guter Diskussionsstoff. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind.
Vielen Dank.
Ja, und weil Peter Tauber in diesem Interview auch gefordert hat, dass beispielsweise die Grünen und die SPD ihren Umgang mit dieser Partei dringend zu hinterfragen haben, ist es gut, dass Petra Köpping heute unserer Einladung gefolgt ist, Ministerin für Soziales, Gesundheit und, ich finde nicht unwichtig in dem Zusammenhang, gesellschaftlichen Zusammenhalt in Sachsen. Eine Frau, die schon viele politische Ämter bekleidet hat, die die Basis kennt, war Bürgermeisterin, war Landrätin und die vielleicht genau deswegen sagt, wir müssen Beschlüsse viel mehr vom Bürger her denken. Und natürlich sagt sie, fangen die Leute an, Fragen zu stellen, wenn das reiche Deutschland plötzlich keine Schulen oder öffentliche Schwimmbäder mehr sanieren kann. Seit 11 Jahren schon ist die AfD im Sächsischen Landtag, glaube ich, mittlerweile. Sie selbst ist Teil einer Minderheitsregierung, weil sich trotz 7 Parteien im Landtag keine Mehrheit mit der CDU gefunden hat. Wie also läuft das im Alltag? Wie ist das mit der Brandmauer? Viele Fragen, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Schön, dass Sie beide da sind. Ja, wirklich spannendes Thema. Herr Tauber, vielleicht die erste Frage an Sie. Von wem stammt folgende Analyse? Die AfD will unsere Gesellschaft spalten. Sie will Deutschland abschotten. Sie wendet sich unter anderem gegen Religionsfreiheit, gegen Pressefreiheit, gegen Meinungsfreiheit. Und damit bekämpft die AfD die elementaren Überzeugungen der CDU und Errungenschaften unseres Landes. Wer hat das gesagt?
Das könnte von mir sein.
Ja, das haben Sie gesagt am 22. September 2016. Ich glaube, bei den Kollegen der Welt war es in dem Fall. Als damals, da sehen wir Sie beide, Generalsekretär der CDU. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, ich weiß nicht, wie Frau Köpping das wahrgenommen hat, Sie waren immer besonders forsch, wenn es darum ging, die AfD hart zu beschreiben, um nicht zu sagen, zu dämonisieren. Wie würden Sie denn die AfD im Jahre 2025 beschreiben?
Die AfD ist definitiv radikaler, als sie zu der Zeit war, als ich diesen Satz gesagt oder geschrieben habe. Mhm. Und deswegen ist es auch so wichtig, deutlich zu machen, natürlich gibt es keine nennenswerten Schnittmengen. Mir fallen keine ein, wenn ich über die AfD und meine Partei nachdenke, nur. Und deswegen habe ich auch diese Aussage gemacht. Wenn ich über Jahre hinweg eine Taktik wähle, mit dem Ziel, dass die AfD nicht an die Macht kommt, keinen Einfluss in der deutschen Politik gewinnt. Und das ist ja die Idee der Brandmauer, die übrigens keine Brandmauer der CDU gegen die AfD ist, sondern eine Brandmauer aller demokratischer Parteien und der Zivilgesellschaft gegen die AfD. Wenn diese Brandmauer nur dazu führt, dass die AfD von Umfragesieg zu Umfragesieg eilt, dann muss ich mich doch fragen, was muss ich eigentlich tun, damit daraus keine Wahlsiege werden? Ja. Und deswegen ist meine Analyse nach diesen vielen Jahren, dass wir, wenn wir nicht wollen, dass die AfD an politischer Macht gewinnt, und die jüngsten Umfragen in Sachsen-Anhalt können da einen wirklich sorgen, dann müssen wir was im Umgang ändern. Weil offenkundig das nicht die Menschen davon abhält, sie zu wählen.
Es ist interessant, wie Sie das gerade formuliert haben. Sie sagten, da gibt es diese Brandmauer und da sind auf der einen Seite alle anderen Parteien sozusagen und auch die Zivilgesellschaft. Auf der anderen Seite der Brandmauer ist ja auch Zivilgesellschaft, die diese AfD
und
wählt.
Und das ist ein Punkt, über den wir auch mal reden müssen. Wir schauen ja, das ist ja der Sinn und Zweck einer Mauer, wir schauen nicht mehr auf die andere Seite. Und ob die Idee, wir machen sie jetzt einfach nur höher, dazu führt, dass Menschen sich von der AfD abwenden und sagen, ich traue den anderen Parteien zu, meine Probleme zu artikulieren, zu adressieren und im besten Fall zu lösen. Ja. Da habe ich persönlich Zweifel, weil die letzten Jahre zeigen das eben nicht.
Ich noch eine Nachfrage dazu, bevor wir gleich mit Frau Köpping sprechen. Sie sagen in Ihrer Analyse gerade, damals 2016 habe ich diesen Satz gesagt, diese Analyse gemacht und heute sind die deutlich radikaler. Und obwohl sie deutlich radikaler sind, müssen wir jetzt mal über die Brandmauer nachdenken.
Ja, weil...
Warum? Was hat dieses Umdenken bei Ihnen ausgelöst?
Also zum einen muss man ja auch kritisch fragen, ist die Brandmauer ein Bestandteil der Radikalisierung? Dann hätte sie noch einen verheerenden Effekt. Dann ist sie nämlich auf der anderen Seite ein Brandbeschleuniger.
Glauben Sie das?
Ich würde sagen, das ist nicht abwegig. Ich muss sagen, ich hatte eine intensive Diskussion mit einem Historiker, der gehört definitiv nicht in seinen politischen Überzeugungen in mein Lager, Per Leo, unheimlich kluger Mann.
Der eher im linken Lager,
zu Hause ist, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wo er sich selber genau verortet. Aber die Diskussion war für mich spannend, weil er im Prinzip sagt, die Brandmauer wird zu einem Effekt führen. Sie wird die Union zerreiben. Es wird auf Dauer keine Union mehr geben, wenn ihr auf diese Art und Weise an der Brandmauer festhaltet.
Weil
die AfD natürlich von rechts drückt und auch immer mehr in die Mitte ausgreift. Die Wähler, die Menschen, die AfD wählen, denen kann man ja nicht per pauschal ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild unterstellen. Das macht ja auch Gott sei Dank niemand.
Das haben die auch nicht.
Nein, das haben die auch nicht. Aber also sie fühlen sich im Diskurs auch nicht mehr abgeholt, zwingend. Und von der anderen Seite wird die Union auch zerrieben, weil Rot und Grün jede andere Form des Diskurses sofort unterbinden, indem sie sagen, was macht ihr da? Wollt ihr etwa mit denen? Nein, wollen wir nicht. Aber wir müssen anders in den Streit gehen, in den Diskurs. Auch eine andere Vielfalt an Positionen aushalten im demokratischen Streit, Und wenn wir das nicht tun, dann wird die Union zerrieben, dann gibt es sie in 10 Jahren perspektivisch nicht mehr. Und Rot und Grün werden die AfD nicht aufhalten. Das geht nur mit einer starken CDU.
Welche Reaktion haben Sie gekriegt aus der Union, als Sie diese Debatte jetzt angestoßen haben?
Das ist interessant. Ich muss Ihnen auch ehrlich sagen, ich habe jetzt auch nicht die perfekte Antwort, wie wir dann künftig mit der AfD umgehen.
Aber Sie haben einen Gedanken sozusagen ausgesprochen.
Und das ist auch die Reaktion, die ich mehrheitlich bekommen habe, dass ganz viele Menschen sagen, du hast etwas Offensichtliches ausgesprochen. Danke. Und jetzt müssen wir doch mal drüber reden.
Bei
was ist dann die Antwort? In meiner Partei, aber weit darüber hinaus, viele Unternehmer, Menschen, die mich ansprechen, mir schreiben, und sagen, genau, wir müssen doch, wenn wir nicht wollen, dass die AfD weiter stärker wird, anders mit denen umgehen.
Welche Signale haben Sie bekommen von den führenden Köpfen Ihrer Partei?
Sehr unterschiedliche. Manche waren ja öffentlich zu hören.
Ja, also Jens Spahn, der sagt, eins kann ich Ihnen sagen, für die CDU Deutschlands ist Peter Tauber völlig irrelevant. Und das, was er sagt.
Ja, das halte ich aus, wenn Jens das so sieht. Ich kann sagen, viele Mitglieder, nicht nur aus meinem näheren Umfeld, haben eben genau diese Befürchtung, dass wir zerrieben werden, dass wir nicht mehr die Mitte behaupten können in dieser Position und vor allem in diesem Szenario, wie es gerade sich darstellt.
Nochmal, ich habe nach führenden Köpfen gefragt, weil Sie sagen, es war ganz unterschiedlich.
Ja, es gab auch Parteifreunde, Generalsekretäre, Landesvorsitzende, die gesagt haben, wir müssen diese Debatte jetzt führen.
Die sich das öffentlich nicht trauen.
Naja, ich glaube, dass im Präsidium, so wie ich die Berichterstattung wahrgenommen habe, sehr intensiv da diskutiert wurde. Aber ich glaube, dass das auch dazu gehört, dass wir in den Parteien im Streit auch Räume brauchen, wo Parteien selber sich finden und solche Diskussionen über eine richtige Strategie und Taktik führen und nicht sofort alle am Tisch sitzen, weil dann kommt da nichts bei rum.
Friedrich Merz sagte danach, wir werden noch viel deutlicher die Unterschiede zwischen uns und der AfD herausstellen. Die Vorstellung, CDU und AfD könnten gemeinsam ihre Politik durchsetzen, ist eine falsche Erzählung. Es wird keine Zusammenarbeit mit der AfD, jedenfalls nicht mit mir. Und das ist eine interessante Einschränkung, als Parteivorsitzenden geben.
Ich kann mir auch keinen in unserer aktuellen Führung vorstellen, mit dem das anders wäre. Aber er beschreibt ja genau das, was ich glaube, was ein Ansatz sein muss. Wir verweigern nicht mehr oder wir weichen der Diskussion nicht mehr aus, dogmatisch, sondern wir stellen sie in der Sache. Und da gibt es ganz viele Debatten. Eine führen wir gerade in unserer Gesellschaft aktuell mit diesem Schlagwort Stadtbild,
also Stadtbild
oder auch
okay.
Wehrpflicht, wo man die Unterschiede eben sehr wohl herausarbeiten kann.
Und ich glaube, das wollen die Wehrpflichtdebatte neulich mit Beatrix von Storch geführt haben. Das war sehr interessant. Man würde ja denken, dass jemand, der sich so patriotisch inszeniert, dass der sagt, ja klar, Wehrpflicht und so weiter, uneingeschränkt, aber
nein,
ist nicht so.
Die AfD ist natürlich in ihrer Abhängigkeit von Russland so gefangen, dass sie in der jetzigen Situation sich nicht für eine Wehrpflicht ausspricht.
Das war sehr interessant. Frau Köpping, ich habe das gerade vorgetragen, seit 11 Jahren sitzt die AfD im Sächsischen Landtag und in der Zeit sind die ja wirklich unglaublich aufgewachsen. Was denken Sie über diese Debatte, von der Sie wahrscheinlich angenommen haben, dass sie früher oder später kommt? Wird diese Debatte auch im sächsischen CDU, im Landesverband geführt?
Also die Frage, die sich alle stellen, was muss man denn tun, um die AfD tatsächlich kleiner zu bekommen? Die AfD ist ja keine normale Partei. In Sachsen ist sie als rechtsextremistische Partei zugeordnet. Das heißt, sie hat also wirklich Dinge, die die Demokratie zerstören will. Das ist ja ein Widerspruch zur CDU, dass die CDU das ja nicht will und wir auch nicht. Und insofern gibt das Ziel, was wir alle haben als Parteien, ist ja völlig unterschiedlich. Und deswegen ist die Frage, wie können wir es denn tatsächlich machen, damit sie nicht mehr weg, die berechtigte Frage. Das, was ich gesehen habe in den letzten Jahren, ist tatsächlich, dass wir nicht den wirklich politischen Gegner ausgemacht haben, sondern dass wir uns als demokratische Parteien immer mit den negativen Dingen miteinander beschäftigt haben. Wir sind teilweise auf die Themen der AfD aufgesprungen, um zu sagen, wir wissen das ja auch.
Wollen Sie mal konkret?
Ganz konkret ist es natürlich das Thema der geflüchteten Menschen, der Migranten, wo eben gesagt wird, die sind schuld an allem. Jetzt haben wir eine Diskussion zwischen Jung und Alt. Wir haben eine Diskussion zwischen Stadt und Land. Das nimmt ja ganz viele Bereiche ein. Wir haben eine Diskussion zum Klimaschutz. Das heißt, es ist ganz breit aufgemacht, das Thema. Und ich glaube, dass Politik dafür da ist, nicht die Fragen alleine zu stellen, sondern die Antworten zu geben. Und wir haben zu viele Fragen gestellt. Mal war es die Ampel, die schuld war an dem Aufstieg der AfD. Jetzt sehen wir, die AfD steckt weiter. Wir haben aber gar keine Ampel mehr. Und deswegen glaube ich, dass die Beantwortung der Fragen, die die Bürger haben, was ist mit meiner Miete, was ist mit dem Sozialstaat, was ist mit meiner Rente, dass diese Fragen Antworten braucht. Und dafür müssen wir uns stark machen, dass es die gibt. Und solange wie wir nur die Fragen stellen und sagen, ja, das ist ein Desaster, wir haben ein Problem, wir können es nicht lösen, sagen die Leute, wer denn dann? Und ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist. Die SPD steht klar. Für uns gibt es keine Zusammenarbeit mit der AfD. Ich will auch noch mal ganz klar sagen. Weder im Bereich der Anträge, die gestellt werden. Denn auch das kann man sich mal angucken. Wie sehen denn solche Anträge aus?
Können Sie das mal konkret machen? Ja. Dieser Alltag, dieser politische Alltag.
Sie bekommen jetzt einen Antrag gestellt. Wir wollen zum Beispiel die kostenlose Schülerspeisung in den Schulen einführen. Da sagt doch jeder normale Bürger, gutes Thema.
Ja, gute Sache.
Gute Sache. Finden wir gut. Ja. Und dann sagen wir, woher wird es denn finanziert? Aus den Flüchtlingszuschüssen, aus der Integrationsarbeit, also aus allen sozialen Bereichen. Im Moment ein Schimpfwort also geworden.
Ihr Bereich sozusagen.
Unser Bereich, natürlich auch die demokratischen Projekte, die NGOs. All diese Fragen, das sind die Antworten auf diese Themen. Und da müssen wir sagen, nee, die Antwort kann nicht gelten. Weil wir wissen, was diese Organisation, was diese Gremien leiten. Aber das Thema Kindergärten, Schulen, das müssen wir lösen. Das kann nicht sein, dass in den Schulen kein Lehrer steht, sondern wir brauchen dafür eine Lösung.
Ja, aber nochmal, welche Rolle spielt die AfD dann im Ablauf sozusagen? Wenn Sie sagen, wir wollen das machen, kostenlose Schulspeisung an sächsischen Schulen, was passiert dann?
Dann muss man fragen, wie wir das miteinander mit unserem Haushalt finanzieren. Welche Lösungsvorschläge gibt es?
Und dann stellt sich die AfD dagegen? Oder?
Nein, dann sagt die AfD eben ihre Vorschläge der Finanzierung. Das habe ich ja gerade versucht zu sagen.
Ach, okay, die sagen, aus diesen Töpfen muss das kommen.
Und da sagen wir, nee, diese Töpfe sind genauso wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt wie das Thema der Schülerspeisung. Also ist da keine Lösung. Oder wir haben eben Themen, wo gesagt wird, nehmt das mal aus der Rücklage der Pension der Beamten. Mach mal so ein Beispiel. Und das sind Dinge, wo ich einfach sage, die Lösung ist eben nicht da, sondern sie machen nur ein Thema auf, wo die Menschen sagen, gutes Thema, wichtiges Thema, wollen wir auch. Also sie haben keine Lösung, wie es passieren soll.
Ich gehe die Argumente voll mit. Nur die Brandmauer führt ja genau dazu, dass diese inhaltliche Debatte gar nicht mehr wahrgenommen wird. Ja. Das ist ja mein Punkt. Ich will ja gar nicht inhaltlich auf die AfD zugehen, aber ich will sie dazu bringen, dass sie überhaupt argumentieren muss. Und ganz oft ist der Effekt eben, dass die sich auch hinter der Brandmauer verstecken können und gar nicht sich bewähren müssen mit guten Argumenten und Vorschlägen, die sie de facto selten oder gar nicht haben. Und diese Art der inhaltlichen Auseinandersetzung, wo wir dann nochmal drüber reden müssen, warum erreicht das die Menschen nicht mehr in der Form, was machen wir in der Kommunikation vielleicht auch nicht richtig, die müssen wir führen. Das ist das, was ich mit roten Linien beschreibe.
Führe
oder
ich
auch
aber
Andreas
nicht, indem
Walter.
Sich CDU, SPD, Grüne, Linke untereinander bekriegen. Ich mache es mal so deutlich, sondern wir müssen den wirklich politisch...
Was heißt bekriegen?
Indem man einfach die Argumente des anderen auch im demokratischen Spektrum nicht ernst nimmt und nicht wahrnimmt, sondern dass man diese Argumente ausschaltet. Wir kommen ja dann nochmal auf die Minderheitsregierung in Sachsen.
Ja, lass uns das
wo, wir das, wo wir genau das tun, dass wir jetzt plötzlich mit Parteien, die in der Opposition sind, arbeiten müssen und auch arbeiten wollen, um zu sagen, wir haben hier eine Idee, eine gemeinsame, und wir haben auch eine Idee, wie wir es lösen. Und das ist ein breiteres Spektrum, als wir es vorher hatten.
Können Sie mal beschreiben? Entschuldigung, Sie dürfen, Herr Tauber. Und dann habe ich
mir ist ganz wichtig, Wir reden jetzt ja über Pragmatismus. Die Probleme, die Sie beschrieben haben, sind pragmatische Probleme, die die Leute gelöst haben wollen. Aber zu glauben, dass das alleine dazu führt, dass sich Menschen, die momentan AfD wählen würden, wieder uns wählen als demokratische Parteien, das glaube ich eben nicht, sondern es gibt auch ein tiefes Bedürfnis, und das hat sich sicher geändert in den letzten 10 Jahren, nach Prinzipien in der Politik. Und die dürfen auch zwischen demokratischen Parteien sehr kontrovers und manchmal auch hart ausdiskutiert werden. Und da, glaube ich, ist ein Punkt. Wenn man erwartet, dass die Union im demokratischen Spektrum Wählerinnen und Wähler in der Mitte und rechts der Mitte bindet, dann muss man im Meinungsstreit der Union auch diese Positionen zugestehen und darf dann nicht eben im Reflex gleich sagen, wollt ihr damit die Brandmauer einreißen? Ist das eine Präjudizierung einer Zusammenarbeit? Nein, natürlich nicht. Wir wollen unser Profil schärfen und wir müssen das auch, damit nicht der Eindruck entsteht, dass man immer linke Politik kriegt, wenn man Union wählt.
Was ist denn linke Politik? Ist kostenloses Essen für Kinder linke Politik?
Es gibt,
das ist doch
schon,
meine Frage, also, die ich stelle. Sozialpolitik.
Das ist ja gut, dass wir das mal besprechen. Natürlich haben Sozialdemokraten und Christdemokraten auch ein grundsätzlich unterschiedliches Verständnis von der Funktion des Sozialstaates. Und das ist auch gut so. Und natürlich ist das, was Sie sich vorstellen, eher eine linke Politik. Und wir würden sagen, unser Verständnis ist eher bürgerlich-konservativ. Und das ist doch gut, dass wir da Unterschiede haben. Also bitte versuchen wir jetzt nicht zu sagen, es gibt eigentlich gar keine linke Politik, sondern natürlich gibt es da Unterschiede.
Das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe es nur an dem konkreten Beispiel deutlich gemacht.
Lass uns einmal ganz kurz, willst du einmal verstehen, Herr Tauber, das konkrete Beispiel. Wehrpflicht zum Beispiel.
Ja.
Lass uns Wehrpflicht sagen. Ja? Sie sind als ehemaliger Mann auch der Bundeswehr, Sie sagen, Wehrpflicht finde ich gut. Und die kriegen Sie nur im sächsischen Parlament zum Beispiel durch, im Landtag, wenn Sie die Stimme der AfD haben. Weil die SPD sagt, das BSW sagt, wollen wir partout nicht, machen wir auf gar keinen Fall.
So, wenn ich die Notwendigkeit,
was ist dann?
Wenn ich die Notwendigkeit sehe, wenn die CDU einen Antrag stellt, dass Sachsen die Wehrpflicht einführt, interessantes Konstrukt, historisch auch interessant, dann, und die AfD würde dem zustimmen, dann hätte dieser Antrag eine Mehrheit. Und unser Antrag wird nicht dadurch falsch, dass die Falschen zustimmen.
Wie bei Friedrich Merz, der eine Mehrheit bekommen hat, erst als, und das ist sozusagen das neue Ding dabei.
Nein,
das, doch. Das ist nicht Brandmauer.
Und nein, natürlich ist das nicht Brandmauer.
Und jetzt spielen wir es einmal andersrum. Die AfD sagt, wir machen das, ist wichtig, wir reichen das jetzt ein.
Ja. Was nicht passieren wird, aber ja, nehmen wir mal an.
Nur Gedankenspiel. Sie wollen das auch, weil Sie es wichtig finden, weil Sie sagen, Landesverteidigung, Russland, Putin, die rüsten auf für die Wahnsinnigen, da müssen wir jetzt irgendwas tun. Gehen Sie dann mit, weil der Antrag, der Gedanke ist ja richtig, haben Sie ja vorher befunden.
Gut, also wir lassen auch mal außer Acht, dass es Koalitionen gibt und all diese Dinge.
Das ist doch das Neue an Ihrer Idee, zu sagen, lass uns
aber das ist
pragmatisch,
ja,
nüchtern auf die Dinge drauf gucken, lass uns die in Verantwortung nehmen.
Aber ich führe ja die Diskussion aus dem Blickwinkel meiner Partei. Mich interessiert die AfD gar nicht so sehr.
Mich interessiert aber die Konsequenz.
Deswegen geht es mir um... Ja, die Konsequenz ist, dass ich keinen Anträgen der AfD zustimmen will.
Das heißt, wenn Sie für sich als CDU sagen... Das mit der Wehrpflicht ist eine gute Sache. Und notfalls nehmen wir auch die Stimmen der AfD in Kauf.
Für unseren Antrag.
Für Ihren Antrag, dann ist es okay. Wenn die AfD sagt, wir sind für die Wehrpflicht, Sie sagen, es ist richtig, das zu machen, und alle anderen kriegen wir dafür nicht, dann lehnen Sie ab.
Ich stimme, ich kann das nicht für meine Partei oder Fraktion entscheiden. Ich stimme
es geht
Antrag
um Ihr
der
Denkmodell,
AfD nicht zu. Ja, mein Denkmodell ist, dass ich nicht will, dass die AfD Einfluss hat
das
mit ihren Anträgen.
Was ist das für eine Politik der roten Linien? Das ist ja eine Einbahnstraße, die Sie beschreiben.
Aber die Einbahnstraße haben wir doch jetzt gerade. Wir haben doch jetzt mit der
Aber Sie können doch nicht eine Einbahnstraße durch die andere Einbahnstraße ersetzen.
Nein, der Punkt ist, dass natürlich auch alle anderen Parteien unserem Antrag zustimmen können. Ich bin ja nicht auf die AfD angewiesen.
Gedankenspiel.
Ja, dass wir einen Konsens haben, dass wir nicht Anträge der AfD zustimmen.
Anderes Beispiel, Migration.
Ja.
Das ist zum Beispiel so ein Thema, ich glaube, da gäbe es tatsächlich den großen politischen Dissens. Friedrich Merz will die harte Wende in der Migrationspolitik.
Die er gemacht hat in der Koalition.
Die er gemacht hat in dem Fall. Angenommen, er hätte es so nicht durchgekriegt, hat er nur mit Stimmen der AfD bekommen. Dann war das in Ihrem neuen Denkmodell in Ordnung. Sie wissen, wie groß der Aufschrei war. Sie sagen, das ist genau der Fall.
Gut, Sie meinen die Abstimmung, die wir im Januar hatten im Deutschen Bundestag, die ja genau so zustande
kam. Richtig. Und da würden Sie heute sagen, darüber müssen wir nachdenken, das war in Ordnung.
Gut, im Nachhinein gibt es die Diskussion, was hat das in diesem Moment im Wahlkampf bedeutet. Mhm. Ich glaube, dass es richtig ist, dass die Union unabhängig von der Frage, wer dem zustimmt, ihre Position zur Abstimmung stellt. Das ist mein Punkt.
Bleibt aber der Fakt, Sie haben eine Haltung.
Sie haben an einem Punkt recht. Natürlich muss man sich fragen, wenn die AfD sozusagen wortgleich denselben Antrag stellt, was heißt das dann?
Richtig.
Da bin ich ein bisschen bei Herbert Wehner, der mal so schön gesagt hat, selbst wenn Sie das SPD-Grundsatzprogramm zur Abstimmung stellen, wir stimmen dem nicht zu.
Das heißt, also, nochmal, es könnte
doch sein. Anträgen der AfD darf man nicht zustimmen.
Also nochmal, der Fall, und das war ja eigentlich kurz davor, ne? Der Antrag war ja da. Also angenommen, die AfD bringt diesen Antrag ein, Verschärfung der Migrationspolitik. Sie sind prinzipiell dafür einverstanden, es passiert Aschaffenburg. Sie sind sogar überzeugt davon, dass sich dringend etwas ändern muss. Die Partei von Frau Köpping und die Grünen sagen, nee, das geht gegen unsere fundamentalen Überzeugungen. Und das ist ja auch okay. Ja, die Überzeugung kann man ja haben. Das heißt, Sie stehen vor der Situation, da gibt es den Antrag der AfD.
Ja, nochmal, dem Antrag
geht,
der AfD stimme ich ja nicht zu.
Stopp.
Habe ich deutlich gesagt.
Aber umgekehrt ja.
Wenn die AfD, nochmal, unser Antrag wird nicht falsch, wenn die Falschen zustimmen.
Den Gedanken verstehe ich.
Ja.
Aber wird der Gedanke falsch, nur weil ihn die Falschen aussprechen?
Wir wollen nicht, dass die AfD politische Macht in diesem Land.
Das heißt, dann ist der Gedanke falsch. Wenn ihn die Falschen aussprechen, ist der Gedanke plötzlich falsch.
Es geht darum, deutlich zu machen, dass die demokratischen Parteien in der Lage sind, die Probleme zu lösen, indem sie sie beschreiben und benennen, wie der Bundeskanzler in der Stadtbilddebatte es getan hat, und auch indem wir dann die Probleme auch wirklich lösen und nicht darüber geredet haben.
Das ist nicht konsistent, Herr Tauber.
Ich würde auch noch mal eingreifen.
Vielleicht
ist das einer der Punkte, warum die AfD immer stärker wird. Das, was uns begegnet im Landtag, ist, wenn ein Antrag gegeben hat, beziehungsweise ein Thema aufgerufen wird, was die AfD bekannterweise sehr konfrontativ bespricht und bearbeitet. Und dann springt zum Beispiel eine Partei da drauf. Dann bedeutet das für die AfD, seht ihr, wir haben recht gehabt, jetzt machen sie es. Das ist genau der Erfolg zahlt nicht bei Ihnen oder bei uns ein, der zahlt bei der AfD ein. Und deswegen muss man doch die Grundfrage stellen, warum wird sie denn wirklich stark? Ist es die Brandmauer? Aus meiner Sicht nicht. Sondern aus meiner Sicht ist es tatsächlich, dass Politiker, und das haben wir oft genug erlebt, nicht nur im Wahlkampf, sondern auch in anderen Positionen, dass wir uns untereinander, auch wenn wir unterschiedliche Positionen haben, nicht zur Lösung zunähern. Unterschiedliche Positionen sind gut. Dafür haben wir unterschiedliche Parteien. Aber die Bürger erwarten von uns eine Lösung. Und wenn die nicht kommt, dann sagen die, was sollen wir die denn wählen? Mhm. Das ist die eigentliche Frage, die ich zumindest sehe.
Und dazu brauchst du natürlich, und deswegen ist dieses Gedankenspiel sehr nett, aber natürlich, wie Sie wissen, auch ein bisschen unrealistisch, weil wir im Bund natürlich stabile Mehrheiten und Koalitionen brauchen.
Herr Tauber.
Noch? Wir können das. Es wird spannend nach den Landtagswahlen nächstes Jahr, ob es dann noch klare Mehrheiten gibt. Und auch dann stellt sich natürlich für eine Partei wie meine die Frage, welche Rolle hat sie? Wir haben einen Unvereinbarkeitsbeschluss. Wir werden nicht mit AfD oder Linkspartei
und
nach rechts zusammenarbeiten. Und mit Blick auf das von Ihnen eben gerade beschriebene Szenario muss ich eben auch die Frage stellen, es gibt ja verschiedene Aufträge in der Demokratie. Natürlich den zu regieren und zu gestalten. Mhm. Aber für eine Demokratie ist eine starke Opposition essentiell. Vielleicht ist dann auch einmal die Aufgabe der Union zu sagen, dann sind wir die starke Opposition.
Das haben Sie ja gemacht. Die hatten Sie ja.
Wir haben jetzt gerade über die Schwierigkeit, in den Ländern eine Mehrheit zu bilden gesprochen.
Ich glaube, dass wir da in Sachsen ganz gute Erfahrungen gemacht haben. Natürlich kriegen wir nicht eins zu eins unsere Parteiprogramme in bestimmte Anträge umformuliert. Aber das ist ja genau die Aufgabe, die wir haben, Kompromisse zu finden. Mhm. Und ich sag mal so, ich glaube, vor einem Jahr hätte man Sachsen kaum Pfifferling gegeben, dass das lange hält. Wir haben einen Haushalt beschlossen, der auch nicht einfach war. Weil
mit der Linkspartei?
Mit der Linkspartei, mit den Grünen. Das heißt, wir haben eine Viererkoalition gebündelt. Wir könnten sogar eine Fünfer gründen mit dem BSW.
Entschuldigung, ne? Mit der CDU zusammen.
Ja,
Unvereinbarkeitsbeschluss.
Aber auch da gilt
Haushalt
ist nicht Teil einer Koalition und hat einem Haushalt der Minderheitsregierung zugestimmt.
Nein, aber
das wäre dasselbe, wenn die AfD dem Haushalt zugestimmt hätte.
Nein, das ist für uns nicht dasselbe. Das haben wir im Koalitionsvertrag ausgeschlossen.
Das mag sein, aber in der Denklogik der Partei.
Oder nicht?
Bitte?
Ist doch wahr. Ich meine, ohne die Hilfe der Linkspartei
absolut.
Hätte der CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer
aber es gibt keinen
Haushalt in Sachsen.
So ist das, ja.
Aber es gibt keinen.
Naja, also ich sag mal, von zustimmen bei so einem wichtigen Thema, bis hin zu Zusammenarbeit, das ist, der Weg ist ungefähr so lang.
Finden Sie?
Zumal die beiden Oppositionsparteien, die dem Haushalt zugestimmt haben, durchaus auch ihre Prämissen, ihre Schwerpunkte gesetzt haben. Also das heißt ja nicht, dass sie einfach uns zustimmen müssen oder es geht nicht, sondern wir haben natürlich miteinander im Konsultationsverfahren geklärt, wie wir diesen Haushalt gemeinsam beschließen können. Und das können Sie mir glauben, das ist ein schwieriger Prozess, das ist nicht leicht. Das hat viele Beratungen, viele Themen gebraucht, um das zu beschließen. Aber das war der Weg, den wir gegangen sind. Und deswegen zu glauben, das ist jetzt unser Antrag, wir sind die eine Partei und alle anderen müssen diesem Antrag zustimmen. Das funktioniert nicht.
Genau, so ist
und
das
finde ich sehr gut, weil ich das als Landrätin auch schon machen musste. Ich war in Sachsen die einzige SPD-Landrätin übrigens in 35 Jahren, die es jemals gegeben hat. Ich hatte immer eine Mehrheit im Kreistag der CDU oder anderer Parteien. Und ich musste schon immer so arbeiten, dass ich gesagt habe, ich werde die so lange überzeugen müssen und auch Kompromisse finden müssen, bis es klappt.
Nur das ist natürlich eine Arbeit, die man vielleicht sogar noch auf Landesebene machen kann, die so auf Bundesebene nur schwer vorstellbar ist.
Das hätte vorher auf Landesebene auch keiner gedacht.
Wahrscheinlich.
Ich finde, Frau Köpping hat recht, wenn sie so schön sagt, da hätte keiner einen Pfifferling irgendwie drauf gesetzt, dass das funktioniert. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, Frau Köpping, ist das nicht in Wahrheit ein Modell? Ich meine, in Skandinavien funktioniert das seit Jahrzehnten, Minderheitsregierungen. Ist es nicht eigentlich in Wahrheit ein Modell, das Politik besser macht?
Ich glaube auch. Also ich
Weil sie wirklich Argumente haben müssen?
Ich war sehr optimistisch, als es hieß, wir machen eine Minderheitsregierung. Ja. Alle haben mich angeguckt, wieso? Das funktioniert doch nicht. Ich habe gesagt, ich habe das gemacht. 7 Jahre lang als Landrätin. 7 Jahre lang.
Wo war das?
Im Landkreis Leipziger Land.
Ah, okay.
Ja, also in der Leipziger Ecke. Und insofern habe ich gesagt, habe ich gemacht. Ich musste mich wirklich anstrengen. Es war mühevoll. Ich musste immer wieder eine Partei dazu holen. Sagen, können wir das an der Stelle machen? Selbstverständlich Kompromisse machen. Also für nichts macht das niemand mit. Und das hat funktioniert. Und deswegen war ich sehr optimistisch und ehrlich gesagt auch froh, dass wir das mal in einem Land machen können. Weil es tatsächlich jetzt auch Wählerinnen und Wähler anderer Parteien sagt, also von mir gibt es auch Anträge, die jetzt mittlerweile beschlossen werden. Wir haben im Konsultationsverfahren geeinigt, dass man eben auch einen Antrag der Linken, auch einen Antrag des BSW, auch einen Antrag der Grünen.
Was mussten Sie denn geben, Frau Köpping? Können Sie das mal beschreiben? Was, zum Beispiel den Grünen, was wollten die haben?
Ja, das sind so Beispiele wie zum Beispiel im Tierschutz, nehme ich mal ein Beispiel an. Oder eben auch bei der Demokratieförderung oder bei den Frauenthemen, also Gleichstellungsthemen. Dort haben wir einfach Dinge auch zugegeben, die vorher vielleicht im Haushalt, weil es eben auch knapp war, nicht geeinigt hatten.
Das heißt, die Grünen haben etwas bekommen, das nur durch diese Konstruktion der Minderheitsregierung nötig war.
So ist es, weil Sie gesagt haben,
und dafür haben Sie was bekommen?
Wir.
Sie,
den Haushalt.
Dafür haben Sie den Haushalt bekommen.
Natürlich,
Und BSW, wie lief es mit dem BSW?
Beim BSW, die haben ja nicht zugestimmt dem Haushalt, also hatten wir als vierten Partner die Linken. Und bei den Linken ist zum Beispiel ein Thema gewesen, was ganz wichtig war. Das war das Thema Integration, das waren aber auch Themen Krankenhausbau. Mhm. Um mal eins zu nehmen, wo wir erhebliche Investitionskosten bekommen haben. Nun gebe ich es zu, was mich natürlich als Gesundheitsministerin auch gefreut hat. Aber das sind so die Zugeständnisse, die wir auch gemacht haben.
Das heißt, Ihre eigene Koalition wollte das Krankenhaus nicht.
Sie wollten
die
das
Linken
auch, aber
haben
vielleicht
Sie dazu gezwungen?
Nein, die wollten natürlich auch Krankenhäuser, aber vielleicht mit ein wenig weniger Investitionsmittel. Das heißt, wir haben Schwerpunkte gesetzt. Und das finde ich persönlich sehr gut, weil das in der Breite her viel mehr Möglichkeiten macht. Wir haben jetzt ein Gesetz in der Pipeline, was wir zum Beispiel mit dem BSW verabschieden wollen. Auch das. Also wir öffnen uns da in diese Richtung.
Warum
das soll
da?
Zum Beispiel eine Landzahnarztquote sein, die wir für Sachsen einführen wollen. Ich glaube, das sind wir auch das erste Bundesland, was sowas macht. Und das geht eben mit solchen Absprachen und solchen Konsultationen.
Ich meine, das geht ja genau in die Richtung, über die Peter Tauber in Wahrheit spricht. Sie sind ja in Wahrheit ziemlich nah beieinander. Das ist doch ein guter, vernünftiger,
pragmatischer...
Wir schließen
aus, dass das mit der AfD passiert, weil die AfD eine rechtsextreme Partei ist, eine gesichert rechtsextreme Partei in Sachsen.
Aber wenn die jetzt mitstimmen, zum Beispiel bei diesem Haushalt...
Das kommt oft genug vor, aber sie ist nicht mein Mehrheitsbeschaffer. Das ist der Unterschied. Es ist ein Unterschied, die AfD stimmt dem einen oder Antrag auch zu, der Koalition. Also sie ist nicht unser Mehrheitsbeschaffer.
Das klären Sie vorher.
Dass die Mehrheiten vorhanden sind, das klären wir vorher.
Und
das ist dieser Konsultationsmechanismus.
Und dann letzte Frage noch, Sie dürfen sofort, Herr Tauber, in dem Zusammenhang. Ich habe auch gelesen, dass Sie jetzt etwas anders machen in Sachsen. Nämlich, Sie geben den Abgeordneten die Texte, die Vorlagen früher als in alten Zeiten.
Ja, damit, wir binden sie relativ schnell ein.
Weil sie Argumente brauchen.
Richtig.
Sie müssen die Leute wirklich überzeugen.
Natürlich.
Auch das macht doch Politik besser, wenn Absolut. Die wissen, worüber sie abstimmen.
Also es ist wirklich sehr mühselig. Wenn ich jetzt überall rufe, toll, dann sagen mir meine Leute natürlich auch in Sachsen, es ist schon auch anstrengend. Das ist eine neue Qualität. Aber das, was unten rauskommt, das, was am Ende beschlossen wird, ich glaube, dass das wirklich besser für die Demokratie ist. Mhm.
Herr Tauber.
Ich glaube, dass das auch eine Lösung bei absehbar anderen schwierigen Wahlergebnissen, vor allem in den ostdeutschen Ländern, sein kann.
Zum Beispiel Sachsen-Anhalt jetzt.
Zum Beispiel in Sachsen-Anhalt natürlich.
Ich meine, da stehen die bei 40%. Ne?
Ja, und dann kommt man natürlich irgendwann an den Punkt, funktioniert auch dieses Modell noch? Und das ist ja im Prinzip auch der Ausgangspunkt unserer Diskussion. Wie schaffen wir das eigentlich, dass Menschen die anderen Parteien so wahrnehmen, dass sie sagen, ich brauche die AfD eigentlich gar nicht. Ich finde mich mit meinem Blick auf die Welt bei den demokratischen Parteien eben wieder. Mhm. Damit ist nicht nur alleine, und das, glaube ich, ist schon ein Punkt, da hat sich eben, wenn Sie so wollen, unsere Gesellschaft repolitisiert, dass es nicht mehr nur reicht zu sagen, wir regieren doch gut, sondern dass Leute sagen, ich will auch eine Unterscheidbarkeit. Ich habe einen bestimmten Blick auf die Welt. Für mich ist Europa wichtiger und ich verstehe nicht, warum streiten wir mit den Russen so, dass wir innerhalb des demokratischen Spektrums eine größere Vielfalt an Meinungen abbilden. Und damit auch zeigen, es braucht doch die AfD gar nicht, weil sie, und ich bin 100% bei Ihnen, wenn man dann reinschaut, ja, gar kein Instrument hat, um das vermeintlich beschriebene Ziel wirklich zu erreichen, das wir vielleicht sogar teilen.
Naja, ich will schon nochmal sagen, dass das nicht die einzige Lösung sein kann, das, was wir machen. Ich glaube, dass wir uns wirklich fundamental damit auseinandersetzen müssen.
Und wahrscheinlich hätten Sie auch eine andere Mehrheit, wenn das rechnerisch-parlamentarisch möglich wäre.
Naja, alleine das jetzt an dem Konsultationsverfahren beziehungsweise an den Minderheiten und Mehrheiten im Landtag auszumachen, das reicht für mich nicht. Für mich ist wichtig die klare Abgrenzung. Und das sagen alle historischen und wissenschaftlichen Belege, die auch übrigens auch die Konrad-Adenauer-Stiftung, die ganz klar sagt, Leute, wer sich so einer Partei annähert, der gewinnt dabei nicht, sondern die Partei, die es vorausgesetzt hat, die gewinnt. Und das sehen wir immer wieder. Und deswegen, glaube ich, ist es zu kurz gesprungen, jetzt nur auf Mehrheiten zu gucken.
Da bin ich 100% bei Ihnen. Und das, glaube ich, muss man sich ja auch noch mal bewusst machen. Wir reden jetzt darüber, weil die AfD in den Umfragen die Union eingeholt hat oder auf Augenhöhe ist.
Obwohl sie sogar vorher die Migrationswende vollzogen haben.
Aber die AfD hat Sozialdemokraten und Grüne schon vor langer Zeit hinter sich gelassen. Und dass uns das damals nicht schon in gleicher Weise besorgt hat, das ist doch eigentlich das Schwierige.
Ja,
deswegen bleibe ich
alle,
ja bei den. Ja, aber wir haben ja nichts geändert an der Auseinandersetzung. Wir haben einfach so weitergemacht. Und mein Punkt ist eben, wir können einfach so weitermachen. Wir können die Brandmauer noch höher bauen. Zu glauben, dass wir damit verhindern, dass diese Partei weiter an Zustimmung gewinnt,
das ist doch mein
da habe ich Zweifel.
Doch. Aber da habe ich, das ist doch genau mein Punkt, Herr Tauber. Deswegen, ich habe immer noch nicht verstanden, was Sie eigentlich dann wirklich wollen.
Ich auch nicht.
Ich will eine andere Auseinandersetzung,
ne?
Und
was
ich will, dass wir als Union Position vertreten. Und deswegen können wir das nur im Konsens lösen. Das ist auch die These von Perleo. Perleo sagt ganz klar, es reicht nicht alleine, dass die Union Themen adressiert, die im demokratischen Spektrum konservativ oder auch rechts der Mitte beschrieben werden, sondern auch Grüne und Linke haben eine Mitverantwortung, dass die Union so stark bleiben kann. Und das hat etwas damit zu tun, wie wir miteinander streiten. Da bin ich absolut bei Ihnen. Wenn wir jedes Mal gegenüber einander so auftreten, als ob der andere sozusagen der Teufel ist, dann werden wir es nicht schaffen.
Das heißt, die
Nur
Reflexe?
Das bedeutet, dass die linken Parteien, also links der Union stehend, der Union eben genau diesen Platz auch zubilligen, zu sagen, wir müssen Wähler rechts der Mitte binden, das ist unser Auftrag, das können Sie auch historisch herleiten. Und deswegen sage ich ja auch, die Union ist nicht, da gibt es ja manchmal krude Vergleiche von links, die sagen also 33, habt ihr nichts gelernt. Wir sind nicht die Ursache für 33, wir sind die Antwort als Union. Wir sind 45 gegründet, weil die Menschen, die Union gegründet haben, verstanden haben, dass diese Zersplitterung des bürgerlichen Lagers, Konrad Adenauer war ein ganz großer Skeptiker der Konservativen, weil er gesagt hat, die Konservativen waren die Steigbügelhalter Hitlers. Das darf es nicht wieder geben. Und deswegen haben in der Union Konservative eine Heimat. Aber wir sind keine konservative Partei, sondern wir sind eine Sammlungsbewegung. Und wir müssen diese Breite an Themen als Volkspartei abbilden. Nur das müssen wir auch tun und in praktischer Politik umsetzen. Und deswegen nochmal, hat der Kanzler ja recht, dass er sagt, lasst uns über die Probleme, die es gibt, Stichwort Stadtbügel auch reden.
Sie haben gerade Stadtbügelhalter gesagt. Das ist doch, Sie machen gerade das Argument gegen sich selbst.
Mhm. Nein.
Doch?
Gerade nicht. Gerade nicht.
Ich habe es nicht verstanden. Ich habe gedacht, dass Sie da revolutionärer denken, noch weiter nach vorne gehen. Können wir noch einmal zurück nach Sachsen, weil Sie ja so verhaftet sind mit sächsischer Politik und das ja auch so interessant ist. Wenn man diese Balken da hinten sieht, wenn man die Umfragen sieht, jetzt Sachsen-spezifisch beispielsweise, da stehen die auch bei 39-40% gerade. Wo stehen Sie als
37% steht die AfD. Die SPD bei 6%.
So.
Ja.
Haben Sie da ein Störgefühl?
Ja, natürlich.
Also Sie sitzen jetzt hier als stellvertretende sächsische Ministerpräsidentin. Sie sind ein echtes Schwergewicht in diesem Kabinett und stehen aber für 6% der sächsischen Bevölkerung. Haben Sie da ein Störgefühl?
Also mich macht das traurig, um das mal auf der einen Seite zu sagen, weil eben gute Politik, und da bin ich bei Herrn Tauber, wirklich nicht alleine reicht. Wir müssen die anders kommunizieren, wir müssen sie anders rüberbringen. Und deswegen ist es ja gut, und das wird man uns bescheinigen in Sachsen, dass wir keine Streitigkeiten nach außen tragen. Wir streiten uns auch mal nach innen. Aber wir versuchen nach außen, wir tragen nach außen immer die Beschlüsse gemeinsam. Auch wenn es mal ein Beschluss ist, der ein Kompromiss ist. Wo wir sagen, wir hätten da gerne 100% und nicht nur 60% oder 40%. Und ich hoffe, dass diese Arbeit, die wir jetzt machen, wirklich einzahlt. Auch auf Umfragen und natürlich letztendlich auf Wahlergebnisse. Sie können sich erinnern, als ich im Jahr 24 die Spitzenkandidatur gemacht habe für Sachsen, für die SPD, lag die SPD zu Jahresbeginn bei 3%.
Das stimmt.
So, und wir haben uns hochgearbeitet auf 7,3%. Das ist nicht viel, wenn man das in anderen Maßstäben sieht. Aber es war ein schwieriger Weg. Und den wollen wir jetzt durch eine gute Regierungsarbeit und eine gute Argumentation fortsetzen. Und dazu gehört, dass man wirklich entlarvt, dass derjenige, der gegen die demokratischen Prozesse ist, was der wirklich will. Und ich glaube, dass diese Diskussion Stadtbild, andere Themen auch, Migration, alleine nicht genügen. Mich fragen die Bürger, warum spart ihr jetzt in den Schulen? Warum spart ihr bei der Schulsozialarbeit? Dort haben wir ein Problem. Warum machen wir das nicht? Und da müssen wir ansetzen, aus meiner Sicht. Und es gilt auch manchmal zwischen den demokratischen Parteien, dort wirklich eine Diskussion zu führen und zu sagen, wie geht das am besten? Wir haben natürlich auch nur begrenzte Ressourcen, um es mal deutlich zu machen.
Übrigens, die Stadtbilddebatte ist auch eine gute Gelegenheit, den Unterschied zwischen dem Streit zwischen den demokratischen Parteien und der AfD aufzuzeigen. Die AfD versteht unter Stadtbild nur weiße Menschen, keine ausländischen Restaurants.
Warum sagen Sie das?
Weil das Positionen sind, die Sie im Landtagswahlkampf in Sachsen-Anhalt von AfD-Politikern hören können. Die sagen, uns stören ausländische Restaurants in den Straßenzügen. Und Sie kennen die Aussagen auch, dass auch man sich eigentlich ein Stadtbild wünscht, wie in den 50er Jahren mit weitgehend nur weißen Menschen. Das ist nie eine Position von einem Christdemokraten. Wir sagen, uns geht's doch nicht um die Farbe der Haut. Uns geht's darum, dass sich Menschen sicher fühlen können im öffentlichen Raum, dass sich Menschen mit Respekt begegnen. Die Demonstrationen gegen Israel, die haben doch nicht nur jüdische Mitbürger verstört. Da gab es so viele Menschen, die gesagt haben, so kann man doch nicht auftreten. Solche Bilder im öffentlichen Raum, die verstören uns, die kennen wir nicht, die passen nicht zu uns. Und diese Diskussion differenzierter zu führen, aber zuzulassen, damit sie nicht von dem Falschen okkupiert wird, das glaube ich ist notwendig.
Eingehen wollen. Wir hatten vor kurzem den Tag der Sachsen. Und bei dem Tag der Sachsen, das war in Sebnitz, auch eine Hochburg von AfD-Wählerinnen und Wählern. Und ich sage es auch nochmal ausdrücklich, die AfD als Partei ist rechtsextremistisch, nicht die Wählerinnen und Wähler. Was mir dort aufgefallen ist, wir haben dann an Tischen gesessen, haben mit den Menschen gesprochen. Die waren regelrecht, wie soll ich das sagen, traurig. Die waren hoffnungslos in der Richtung, dass wir gegen die AfD etwas tun können. Und ich glaube, dass man eben auch gucken muss, wenn wir eine Partei, die rechtsextremistisch eingeordnet ist, haben und es erfolgt keine Konsequenz, aber auch gar keine, dann sagen die Leute, was soll das? Dann kann ich eben auch eine rechtsextreme Partei sein, passiert ja sowieso nichts. Und das ist so ein Punkt, den mir die Leute dort immer wieder mitgegeben haben, dass es eben keinerlei Möglichkeiten gibt, eine AfD, die rechtsextrem eingestuft worden ist, auch mit bestimmten Maßnahmen zu belegen. Ich rede
Sachsen,
nicht vom Verbot. Ich rede von Maßnahmen. Sie werden durch den Bund weiterfinanziert, was die Parteienfinanzierung betrifft. Es gibt keinerlei Einschränkungen für extremistische Parteien. Und das ist so ein Punkt, wo die Leute regelrecht resignieren.
Aber sehen
und sagen,
Sie für ein
Verbotsverfahren, Frau Köppel? Ein Verbotsverfahren kann man einleiten. Das finde ich auch, sollte man prüfen, ob das möglich ist oder nicht. entscheiden, ob es dann ein Verbot gibt oder das machen die Gerichte, das machen nicht wir. Es gibt so viele Hinweise. Der Herr Mayer aus Thüringen, der Innenminister von Thüringen, hat ja jüngst auch so eine These aufgestellt. Das haben wir auch, wenn man die kleinen Anfragen sich anschaut, was da dahinter steckt. Was steckt denn dahinter? Vielleicht kann man die Frage ja mal beantworten, auch als AfD zum Beispiel. Und das ist genau das, was ich meine. So eine Plattitüde obendrauf und nicht zu hinterfragen, was dahinter steht. Wo kommt Geld her? Wen meinen die? Wenn man eine kleine Anfrage macht, gerade zu den NGOs, die ja immer wieder so negativ belegt werden neuerdings, dann bin ich richtig wütend, weil ich weiß, was die im Zusammenhalt in der Gesellschaft machen. Die sind so starke Leistungsträger. Wir haben in Sachsen 1300 Schulen rund. In 190 Schulen sind von uns Organisationen und Vereinen, die Lehrerinnen und Lehrer unterstützen, wenn sie in ihrer Schule Ereignisse, was Extremismus betrifft, haben. Und das ist so eine, wenn man das wegnimmt, wer füllt die Lücke? Wer? Wer unterstützt die Zivilgesellschaft, wenn es Veranstaltungen gibt, wenn ein Bürgermeister, weil es um Windenergie geht, plötzlich eine Bürgerdemo vor seinem Rathaus hat und drin vielleicht eine moderierte Veranstaltung stattfindet, die übrigens NGOs machen. Und das sind für mich Fragen, die nicht beantwortet werden, wenn ich nur darüber schaue, was kosten die denn eigentlich? Die AfD ist ja trotzdem stärker geworden. Ich stelle die Frage, was passiert, wenn es diese Einrichtung nicht mehr gibt?
Sehen Sie, Herr Tauber, um das abschließend nochmal zu sagen, für den Versuch, ein Verbotsverfahren aufzunehmen?
Unsere Verfassung und auch unsere Rechtsordnung gibt ja genug Raum, um Feinden der Verfassung entgegenzutreten. Ich bin ein bisschen gebranntes Kind. Ich habe, als ich noch aktiv in der Politik war, mal gesagt, müssen wir nicht darüber reden, und das ist erlaubt, das Grundgesetz, Feinden der Verfassung, also Personen, ihre Grundrechte zu entziehen. Nicht pauschal, aber die Verfassung, des Grundgesetz gibt die Möglichkeit. Sie können sich nicht vorstellen, was da für ein Furor an öffentlicher Empörung bis weit in die demokratische Mitte hinein laut geworden ist. Deswegen bin ich, ehrlich gesagt, inzwischen sehr vorsichtig, weil ich nicht sicher bin, ob wir überhaupt noch die Kraft dazu haben. Und dann führen wir jetzt wieder eine Diskussion, bei der wir am Ende nicht springen. Ist das nicht vertane Zeit, dann lieber in die harte inhaltliche Auseinandersetzung zu gehen, um das, was Sie auch beschrieben haben, aufzuzeigen? Da kommt ja gar nichts. Da ist gar keine Substanz. Da ist eine Forderung pauschal, die kann man sogar vielleicht gut finden. Aber wie die erreicht werden soll, das ist illusorisch. Das wird nicht funktionieren. Also deswegen bin ich nicht so sicher, ob unser Land dazu überhaupt die Kraft hat, die Möglichkeiten, die die Mütter und Väter des Grundgesetzes uns gegeben haben, anzuwenden.
Das heißt, Herr Tauber, ich fasse jetzt noch mal zum Schluss zusammen. Das Neue an Ihrer Idee ist im Grunde, das zu, wie soll man sagen, zu ritualisieren oder institutionalisieren oder zu verstetigen, was Merz im Januar begonnen hat. Das heißt, Sie bringen Antrag ein. Wenn die AfD zustimmt, dann nehmen Sie das in Kauf, weil Sie weiterhin von Ihrem Antrag überzeugt sind. Ja?
Das ist eine Möglichkeit. Aber das will ich, Herr Lanz, das will ich der Fairness halber sagen. Ich habe ein Problem beschrieben. Also ich habe für mich eine Einsicht, dass ich glaube,
die Leute wollen nur verstehen,
funktioniert nicht.
Was Peter Tauber meint, wenn er sagt, wir müssen über die Brandmauer nachdenken.
Ich habe noch nicht die, aus der Einsicht folgend, dass die Brandmauer nicht funktioniert, ist bei mir noch nicht die finale Erkenntnis gereift, was an die Stelle tritt. Das ist auch ein Teil des Diskurses, den wir führen müssen. Aber Sie haben recht, ich bin der Überzeugung, der Antrag, den die Union stellt, vielleicht gar nicht im Bundestag, es gilt auch auf anderen Ebenen. In den kommunalen Parlamenten, wir werden das jetzt erleben oder wir erleben es ja schon längst.
Ich wollte gerade sagen, auf kommunaler Ebene passiert das ja.
Passiert das ja auch. Und ob wir da nicht dahin kommen, dann genau das zu tun, was Sie auch gefordert haben, zu sagen, dann schauen wir uns an, wie wird der Antrag begründet, wie wird er hergeleitet. Und dann, glaube ich, werden wir immer Anträge stellen, die erstens realistisch sind, die besser sind fürs Land und die auch sauber durchdekliniert sind.
Wenn die AfD zustimmt?
Dann ist der Antrag ja nicht schlecht deswegen. Und er ist deswegen auch nicht undemokratisch. Und er ist nicht rechtsextrem.
Köpping ist nicht überzeugt. Und ich würde nur ergänzend hinzufügen wollen, ohne das werten zu wollen, das, was Sie vorhin sagten, wir wollen nicht, dass die AfD politische Macht bekommt, ist dann obsolet. Das ist dann politische Macht.
Aber sie hat...
Das ist politische Macht.
Wir haben zwei Diskurse in unserem Land. Wir haben einen Angstdiskurs der AfD, dass Deutschland den Bach runtergeht. Und wir haben einen zweiten Angstdiskurs, die Angst vor der AfD. Und wenn wir es nicht schaffen, deswegen hat sie längst politische Macht. Sie hat
sie
doch längst. Und wenn wir dem nicht einen guten Diskurs, der Menschen Vertrauen in die Zukunft gibt, auch dass Deutschland ein liebenswertes, starkes Land in der Zukunft ist, wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir diese beiden Angstdiskurse, die beide auf die AfD einzahlen und ihre politische Macht weiter nähren, nicht durchbrechen.
Gutes Ende, finde ich. Bereuen Sie es ein bisschen, dass Sie die Debatte nicht zu richtig aktiven politischen Zeiten angestoßen haben?
Nein.
Als Generalsekretär?
Ich verfolge die als Bürger mit großer Sorge, als Parteimitglied meiner Partei. Und es war nett, mal wieder bei Ihnen zu sein.
Da war ich jetzt kurz vorm Wort zum Sonntag. Ja. Frau Köpping, danke Ihnen ganz herzlich. Herr Tauber, vielen Dank. Das war, glaube ich, nicht das Ende dieser Diskussion, sondern erst der Anfang. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Morgen sind wir wieder für Sie da. Und dann werden wir genau diese Diskussion mit Thorsten Frey führen. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.